Spannend, informativ und kurzweilig. Hier sind eure Vögel-News, präsentiert von Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
Herzlich willkommen zu Vögel News, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich begrüße Sie, ich bin Dr. Nina Krüger und bei mir ist wie immer Fabian Kaczynski. Hallo Fabian.
Hallo.
Oh, hallo. Fabian ist offensichtlich schon etwas im Urlaubsmodus. Wir befinden uns mitten im Sommerloch, aber bei Vogelbeobachtern und Vogelbeobachterinnen gibt es eigentlich sowas wie ein Sommerloch gar nicht. Auch wenn wir jetzt merklich vernehmen, dass der Vogelgesang oder die Vielfalt des Vogelgesangs, den wir draußen hören, abnimmt. Das liegt daran, dass die Brutperiode schon deutlich fortgeschritten ist und die Lautäußerungen von Vögeln im Normalfall zweckgebunden sind. Also die plappern nicht wie wir Menschen einfach vor sich hin, in den meisten Fällen zumindest. Aber kennst du das Gefühl, Fabian, wenn man morgens vor die Tür tritt und es weht einem ein laues Lüftchen entgegen und man hört den ersten Vogelgesang?
Mhm, klar. Das ist eigentlich immer so das Beste, wenn man sonst nichts hört, außer die Vögel. Und ja, das ist sehr schön, wenn man dann morgens rauskommt. Umso früher, umso besser.
Ja, das Gefühl kenne ich natürlich und das Gefühl kennen auch noch ganz, ganz viele andere Menschen. Und weil Menschen den Gesang von Vögeln offenbar so angenehm finden und schon nicht nur seit Jahrhunderten, sondern seit Jahrtausenden davon schwärmen, haben sich nun endlich Forschende diesem Phänomen gewidmet und haben in der Fachzeitschrift Frontiers in Bird Science einen Artikel dazu veröffentlicht. Und hier haben die Forschenden untersucht, welche Parameter in Tonhöhe, Rhythmus und Melodie Menschen besonders gut gefallen. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, dass besonders abwechslungsreicher, aber auch besonders melodischer Gesang positiv wahrgenommen wird. Das ist jetzt keine große Überraschung. Bekannte Singvögel hierzulande sind beispielsweise die Amsel, die Singdrossel oder auch die Nachtigall, die für den Menschen besonders angenehm singt. Jetzt soll diese Forschungsarbeit dafür genutzt werden, um bei der Gestaltung von städtischen Grünanlagen besonders darauf zu achten, dass diese Grünanlagen vogelfreundlich sind, um den Menschen noch mehr Naherholung vor der Haustür zu bieten. Na, ich bin mal gespannt. Ich habe ja das Glück, dass ich weit weg einer großen Stadt wohne und ich mein Naherholungsgebiet direkt vor der Haustür finden kann. Jetzt haben wir gerade über die Nachtigall gesprochen. Die Nachtigall ist ja ein ganz bekannter Vertreter der Singvögel, der besonders schön in den Abendstunden und während der Nacht singt. Und wenn man dafür ein Ohr hat, dann empfindet man das als besonders angenehm. Es soll ja auch Leute geben, die das schrecklich finden, wenn ein Vogel direkt vor ihrer Tür singt. Aber vor meinem Schlafzimmer befindet sich eine Hecke und da singt jedes Jahr die Nachtigall ganz wunderschön. Auch hiermit haben sich Forschende mal wieder des Max-Planck-Instituts für biologische Intelligenz beschäftigt, ein unserer liebsten Lieferanten für interessante Neuigkeiten aus der Welt der Forschung. Und diese Forschenden haben herausgefunden, dass Nachtigallen, wenn sie singen, ihren Gesang in Tonhöhe und Länge an ihre Rivalen anpassen können. Sie sagen damit sozusagen, was du singen kannst, kann ich schon lange singen und ich kann es sogar noch viel, viel besser als du. Sie lauschen also dem Gesang ihrer Nachbarn und können ihren eigenen Gesang dahingehend modifizieren. Man kennt das ja von uns Menschen, wenn wir uns länger mit jemandem unterhalten, dann nehmen wir irgendwann die Sprachmelodie, die Länge der Sätze und manchmal sogar die Aussprache des Gegenübers an. Kennt man vielleicht, wenn man gerade mit jemandem mit etwas stärkerem Dialekt spricht, dann ertappt man sich nach einer gewissen Zeit dabei, wie man einige Worte genauso versucht auszusprechen wie der andere.
Zumindest, wenn man ihn sympathisch findet.
Da hast du recht, zumindest wenn man ihn sympathisch findet. Das hat bei der Nachtigall zwar eine ganz andere Ursache, warum dieser Gesang imitiert wird. Das geht nicht da mit Sicherheit nicht um Sympathie, sondern um das Abgrenzen von Brutrevieren. Aber Nachtigallen nutzen diese Fähigkeit, sich nämlich den Gesang des Gegenübers anzuhören und relativ schnell zu verarbeiten, diesen Gesang zu imitieren. Dabei imitieren sie ihn nicht ganz genau, aber sie versuchen, ihren Gesang darin anzupassen, zum Beispiel in der Höhe der Töne, in der Länge der einzelnen Elemente, um quasi konkurrenzfähig zu bleiben. Und die Forschenden haben sogar herausgefunden, wenn sie ihnen besonders außergewöhnliche Töne in dem Gesang vorspielen, wenn sie haben das natürlich mit Bandaufnahmen untersucht. Und Bandaufnahmen ist auch so ein richtig antiquiertes Wort. Ich glaube, es wird nichts mehr auf Band aufgenommen, sondern es ist natürlich eine digitale Tonaufnahme gewesen. Und weil ich schon zu den älteren Semestern gehöre, weiß ich natürlich noch, dass man früher solche Sachen auf Kassette aufgenommen hat. Und diese Kassette hat ein Band.
Ich habe noch einen Kassettenplayer im Auto, tatsächlich.
Das ist ja abgefahren. Also ich finde es schon herausragend, dass ich noch einen CD-Player im Auto habe. Dabei habe ich schon seit Jahren keine einzige CD mehr. Okay, wo wollte ich denn hin? Ich wollte dahin, dass die Forschenden den Nachtigallen oder den Nachtigallmännchen diesen Gesang mit den extrem unnatürlichen Tönen, also besonders langgezogene tiefe Pfeiftöne, besonders hohe Elemente, besonders außergewöhnliche Reihenfolgen vorgespielt haben. Solange der Gesang noch ausreichend Elemente aufgewiesen hat, der ihrer eigenen Art geähnelt hat, konnten sie selbst Tonelemente imitieren, die eigentlich nicht zu ihrem Repertoire gehören. Das ist ganz spannend, weil solche Lautäußerungen erwartet man eigentlich nur von Tierarten, die ihre Kommunikation im Laufe des Lebens durch Lernen verändern. Also man sieht, wir können immer wieder etwas Neues über die Lautäußerung und die Kommunikation von Vögeln erfahren.
Heißt aber auch, die Vögel machen es einem nicht einfach, sie an der Stimme zu erkennen. Also so manche, wie so eine Nachtigall, höre ich manchmal schon raus, aber wenn sie dann variiert, wer weiß, wie viele ich schon nicht erkannt habe.
Ja, Nachtigallen haben ja im Allgemeinen einen sehr variablen Gesang, der folgt ja nicht einzelnen Strophen oder der simplen Strophenfolge beispielsweise einer Amsel. Es ist nicht einfach, Vogelstimmen zu erkennen. Das stimmt wohl, Fabian.
Naja, zum Glück gibt es dafür ja praktische Apps, unter anderem die App BirdNet. Die hast du vielleicht selber auch schon mal benutzt.
Ich ja, natürlich.
Auf dem Handy. Das einzige Problem an dieser App ist unser mangelndes Mobilfunknetz, was wir haben. Denn das wird immer benötigt, damit die App funktioniert. Nun gibt es aber eine Neuerung, nämlich die App BirdNet Live. Also quasi eine Erweiterung der bisherigen App BirdNet, die allerdings völlig lokal auf dem Smartphone funktioniert, also ganz ohne Internetverbindung. Und das ist natürlich praktisch, weil Vögel beobachtet man ja nicht nur da, wo es gutes Internet gibt, ne?
Das stimmt. Meistens beobachtet man die da, wo es überhaupt kein Internet gibt. Das ist in Deutschland ja immer noch recht lückig ausgebaut, das Netz.
Nett gesagt.
Deswegen ist das natürlich extrem praktisch.
So ist es. Und du kannst diese App weltweit einsetzen. Es gibt so rund 11.000 bekannte Vogelarten, wovon immerhin 9.000 schon mit der App erkannt werden. Also eine große
Bandbreite. Wow, das ist ja
fantastisch. Und für die Weiterinteressierten werden auch die Laute von 268 Säugetierarten, 254 Insektenarten und 340 Amphibienarten erkannt. Das Ganze in Echtzeit und komplett offline. Somit hat man quasi 10.000 Tierarten immer mit dabei, die man finden kann anhand ihrer Klänge.
Das ist fantastisch. Ein bisschen auskennen muss man sich wahrscheinlich trotzdem, damit man ungefähr einschätzen kann, ob die Art richtig erkannt wurde. Ich glaube, die Apps machen immer noch Fehler hier und da, aber sie sind extrem viel besser geworden in sehr kurzer Zeit, wie so viele Dinge, die digital funktionieren. Ich bin gespannt, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Sollten Sie auch machen, lohnt sich auf jeden Fall. Und damit können ja die Profis unter Ihnen ihr Wissen bzw. die Fähigkeiten der App mal überprüfen. Das ist natürlich auch mal ganz spannend, ne? Wer also sich besonders gut mit Vogelstimmen auskennt, die App mal ausprobieren möchte und uns dann hinterher sagt, wo es hakt, was kriegt der? Der kriegt von uns einen kleinen Preis. Auf jeden Fall würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn Sie uns mitteilen, was Sie davon halten.
Ja, und zur Einarbeitung, also wer sich damit noch so gar nicht auseinandergesetzt hat, die App ist wohl schon sehr benutzerfreundlich, zumindest sagen das die sie entwickelt haben. Die Bedienelemente gibt es immerhin in 7 verschiedenen Sprachen und die Arten werden in 25 Sprachen dargestellt. Also da ist für jeden was dabei. Aber man kann zur Einarbeitung sich auch einfach mal auf das Portal Schlaumeise im Internet begeben. Da findet man nämlich weitere Infos und Tutorials, Einstiegshilfen und so weiter in die App. Also wer sich damit intensiver auseinandersetzen möchte, der sollte da einfach mal vorbeischauen.
Ja, super. Das ist ja ein klasse Tipp. dass die App jetzt noch benutzerfreundlicher geworden ist. Also wer sie noch nicht hat, legt sie sich zu und wer sie schon hat, der lädt sich wahrscheinlich diese Erkennungspacks runter für die jeweiligen Länder, Regionen. Gibt es da unterschiedliche?
Das habe ich mir noch nicht so genau angeguckt, um ehrlich zu sein. Die News habe ich gestern erst entdeckt und seitdem war noch nicht so viel Zeit, um sich näher damit zu beschäftigen.
Sie ist schon brandheiß bei Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wir werden es rausfinden. Wir werden Ihnen auf jeden Fall den Link dazu in die Shownotes stellen, sodass Sie natürlich auch davon profitieren, von der neuen BirdNet-App oder der Erweiterung der bestehenden BirdNet-App. Ja, wir sind ja heute äußerst kommunikativ. Meine nächste Neuigkeit, meine nächste News ist auch aus dem Bereich der Kommunikation und zwar von der Universität Konstanz erreicht uns eine Meldung über die Sprache der Purpurhühner. Wusstest du, dass Purpurhühner miteinander sprechen können?
Nee, bis jetzt nicht.
Purpurhühner sind eigentlich auch gar keine Hühner, sie gehören zu den Rallenvögeln. Kann man übrigens ganz wundervoll auf Mallorca beobachten. Da hatten wir in der vorletzten Ausgabe einen Artikel über Reisemöglichkeiten und Vogelbeobachtungsgebiete auf Mallorca, der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen, passend jetzt zur Sommer- und zur Urlaubszeit. Also wer jetzt noch einen Herbsttrip planen muss, der sollte sich ernsthaft überlegen, ob er nicht auf die schöne Baleareninsel fliegen will. Also zurück zu den Purpurhühnern und den Lautäußerungen. Wir Menschen verfügen ja über die Möglichkeit, verschiedene Laute zu erzeugen und wir können die uns bekannten Buchstaben und Silben zu einer fast unendlichen Anzahl an Kombinationen zusammenfügen. Natürlich folgt das bestimmten Regeln, aber wir können so mithilfe unserer Sprache sehr komplexe Sachverhalte erklären und sehr genau miteinander kommunizieren. Bisher war so eine Art von Kommunikation nur von Primaten und Walen bekannt. Singvögel können auch sehr komplizierte Tonabfolgen zu Gesang kombinieren. Aber es war bisher nicht bekannt, dass die Purpurhühner bzw. Rallenvögeln etwas Ähnliches drauf haben. Nun haben Forschende der Universität Konstanz eine Studie in der Fachzeitschrift Animal Behavior veröffentlicht. Und hier haben sie 13 individuelle Elemente in den Lautäußerungen der Purpurhühner identifiziert. Dabei handelt es sich um einzelne Rufe oder Rufsequenzen, die ganz eigenen Kombinationsregeln folgen. Manche Lautäußerungen finden sich nur am Anfang einer Rufkombination, manche nur am Ende und einige werden in bestimmten Kombinationen in der Mitte eines Rufmusters verwendet. So können individuelle Lautäußerungen zu ganz eigenen Bedeutungen kombiniert werden. Es gibt zum Beispiel von diesen 13 Lautäußerungen nur 9, die in Revierkämpfen oder Auseinandersetzungen vorkommen und dann auch in ganz bestimmter Reihenfolge verwendet werden, beziehungsweise in ganz bestimmter Kombination. Das zeigt, dass Rallen zu ganz ähnlichen Kommunikationsfähigkeiten in der Lage sind, wie beispielsweise Primaten, Wale und Singvögel. Das ist äußerst erstaunlich, das hätte man den Wasservögeln gar nicht zugetraut, dass sie so komplexe und individuelle Lautäußerungen erbringen können und dass diese auch ganz bestimmten Regeln sogar folgen. Also dass es nicht nur ein kleines Repertoire an unterschiedlichen Rufen gibt, die mal mehr, mal weniger langgezogen sind oder mal mehr, mal weniger häufig hintereinander erfolgen, sondern dass es ganz spezielle Regeln gibt, wie diese einzelnen Lautäußerungen miteinander kombiniert werden, um ihnen unterschiedliche Bedeutung zu geben. Spannend finde ich das, wenn herauskommt, dass nicht nur wir miteinander sprechen, sondern dass es auch noch andere Tiere gibt, die zu ganz besonderen Kommunikationsfähigkeiten in der Lage sind.
Wüsste man gerne, was sie sich so erzählen?
Das wüsste man auf jeden Fall gerne. Ich glaube, vermutlich erzählen sie sich genauso viel dummes Zeug wie die Menschen. Wenn wir das mal in Summe transkribieren könnten.
Vermutlich. Gut, dass wir hier wenigstens ordentliche Dinge erzählen. Dinge, die man gebrauchen kann.
Mehr oder weniger.
Aber zumindest habe ich noch eine wissenswerte News dabei. Diesmal hat es nichts mit Kommunikation zu tun. Also gehen wir mal vom Thema unserer heutigen News-Folge so ein bisschen weg.
Na, wir gucken noch einmal über den Tellerrand.
Ja, genau. Wir wechseln einfach mal zu den Pflanzen, zu den Blütenpflanzen, um genau zu sein. Dass die auf Bestäuber angewiesen sind, das ist, denke ich, kein Geheimnis. Aber da denkt man natürlich zuerst mal vor allem an Insekten. Man sollte allerdings nicht die Rolle der Singvögel als Bestäuber vernachlässigen. Zwar ist mittlerweile bekannt, dass viele Vogelarten Blüten besuchen und dabei auch Pollen aufnehmen, aber ob sie tatsächlich zur Bestäubung der heimischen Pflanzen beitragen, das war bislang weitestgehend ungeklärt. Eine Studie aus Großbritannien zeigt aber nun, dass Singvögel eine wichtigere Rolle spielen könnten, als man bisher überhaupt in irgendeiner Form angenommen hat. Sie haben insgesamt 29 Vogelarten untersucht, die Forschenden, und fanden bei fast 90% dieser Individuen Pollen im Gefieder oder am Schnabel.
Oh, das ist ja viel.
Das ist sehr viel, und neun dieser Arten transportierten tatsächlich dann auch regelmäßig größere Mengen Pollen, insbesondere von Weide, Schlehe, Weißdorn und Kreuzdorn.
Ach, richtig heimische Arten, das ist ja wahnsinnig spannend. Ich dachte, das wäre ein exotisches Phänomen.
Nein, das kann man auch hier gut beobachten, und man konnte es vor allem auch in Experimenten gut nachweisen, denn es war im Prinzip ganz einfach. Man hat einfach gezielt Vögel vom Blütenbesuch ausgeschlossen und danach dann die Pflanzenarten untersucht. Und bei der Hälfte der untersuchten Pflanzenarten verringerte sich daraufhin der Fruchtansatz deutlich, wenn man die Vögel ferngehalten hat. Besonders ausgeprägt war das bei den Arten, die auf Fremdbestäubung angewiesen sind oder eben schon früh im Frühjahr blühen, wenn noch wenig Insekten, aber schon einige Vögel unterwegs sind.
Ah, spannend.
Ja.
Ja, vor allen Dingen löst es ja nicht das, das löst sowieso gar kein Problem, diese Erkenntnis, aber ja, die Vögel sind vermutlich keine Alternative für den immer fortschreitenderen Verlust der Insektenvielfalt, denn wie wir wissen, sind Vögel auf Insekten bei der Jungenaufzucht angewiesen oder die allermeisten Vogelarten zumindest und ohne Insekten keine Vögel. Und ohne Vögel und ohne Insekten keine Bestäubung.
Ein Teufelskreis.
Ein Teufelskreis. Der Teufelskreis hat, glaube ich, erst begonnen, als der Mensch auf den Plan gekommen ist.
Ja, vorher war wahrscheinlich alles kein Problem.
Ja, gut. Das
Das
war's.
klingt jetzt alles so richtig düster, dass dann Zeit, das hier
Ja,
zu
jetzt haben wir,
beenden.
ja, jetzt haben wir mit einer negativen Nachricht aufgehört. Das ist natürlich nicht so gut. Dann machen wir noch eine positive, finden wir noch was Positives zum Schluss.
Das Positive ist, dass nächsten Monat wieder ein Podcast kommt.
Das ist natürlich super positiv. Ich kann aber auch noch andere positive Dinge vermelden. Es gibt auf jeden Fall Hoffnung für Wasservögel, denn die Europäische Union bereitet ein weitreichendes Verbot von Bleigewichten in der Angelfischerei vor. Darüber berichtet BirdLife International. Nachdem das Verwenden von Bleimunition für Jäger an Gewässern ja schon weitreichend eingeschränkt und verboten wurde, ist es nur konsequent, wenn auch Bleigewichte für Angler verboten werden, denn diese gehen häufig verloren und bleiben dann lange in den Gewässern erhalten. Und man weiß ja, dass Blei zu den häufigsten menschenverursachten Vergiftungserscheinungen bei Enten, Gänsen, Schwäne und vor allen Dingen auch bei Greifvögeln führt, denn wenn die Beutetiere Blei aufnehmen und sich Blei in den Beutetieren anreichert, dann nehmen die Greifvögel das auch auf und die reagieren dann besonders empfindlich. Also es gibt Hoffnung, dass sich die Bleibelastung in den nächsten Jahren weiterhin reduziert und es viel seltener zu Bleivergiftungen kommen wird. Also positive Nachricht. Wir haben noch eine weitere positive Nachricht und zwar schafft Montenegro ein riesengroßes Schutzgebiet. Der Balkan gehört nämlich zu den artenreichsten Regionen in Europa. Und hier wird jetzt der Vorschlag für ein sehr großes Natura 2000-Netzwerk gemacht, das etwa die Hälfte des Staatsgebietes umfassen soll. Dazu gehören dann zahlreiche Vogelschutzgebiete, Feuchtgebiete, Küstenbereiche und Gebirgslandschaften. Und davon profitieren natürlich viele Arten, insbesondere der Krauskopfpelikan, die Zwergschabe und der Steinadler. Insgesamt werden 32 spezielle Vogelschutzgebiete ausgewiesen, die dann zu einem riesigen Schutzgebiet-Netzwerk zusammengefasst werden sollen. Und wenn dann noch in der gesamten EU das Blei verboten wird, können wir mit diesen schönen positiven Nachrichten abschließen.
Montenegro klingt dann auch nett als Urlaubsziel.
Das klingt auf jeden Fall nett als Urlaubsziel, besonders wenn man gerne Vögel beobachtet.
Da müssen wir jetzt nur noch abmoderieren.
Kannst du das drin lassen? Dann müssen wir jetzt nur noch abmoderieren.
Ja.
Kannst du? Sehr gut. So, ja, tschüss. Liebe Hörerinnen und tschüss, auf Wiederhören. Ja, genau, wir moderieren jetzt ab. Wir freuen uns, dass Sie zugehört haben. Wir hoffen, dass wir Sie auch das nächste Mal wieder bei uns begrüßen dürfen, wenn wir spannende Nachrichten aus der Welt der Vögel präsentieren, Ihnen die neuesten Neuigkeiten verraten, ein bisschen aus dem Heftplan plaudern und Ihnen sagen, schnappen Sie sich Ihr Fernglas, gehen Sie raus und Vögel findet man fast überall.
So ist's. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Das waren die Vögel-News. Weitere Informationen zu den angesprochenen Themen und darüber hinaus finden Sie in unserem Printmagazin, bestellbar unter www.vögel-magazin.de. Wir haben tolle Kennenlernangebote wie ein kostenloses Probeheft oder ein Testabonnement. Schauen Sie gerne mal vorbei, es lohnt sich. Was sich für Sie hoffentlich auch gelohnt hat, ist dieser Podcast hier. Wir würden uns über eine positive Rückmeldung dazu freuen. Das hilft uns und steigert dazu noch die Reichweite. Vielen Dank. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin.